Willkommen in unserer Katechismusreihe bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol, sagt Ihnen Monika Bargett. Schön, dass Sie auch heute wieder mit dabei sind. In kirchengrätischen Kreisen gibt es beliebte Witze über den Himmel und die Hölle, in denen die Christen gar nicht gut wegkommen. Während die leichtlebigen Genussmenschen auch im Jenseits fröhlich Partys feiern können, leiden in diesen Witzen ausgerechnet die frommen Beter große Qualen und werden von Dämonen gefoltert. Das sind die Katholiken, die wollen es nicht anders, so die Pointe dieser Witze. Glück, das scheint es in einer Religion, deren Gott blutend an einem Kreuz gestorben ist, nur in Form eines brutalen Masochismus zu geben. Besonders die katholische Kirche wird immer wieder mit strenger Askese, Selbstverurteilung und Überwachung in Verbindung gebracht. Die Glückseligkeit der Katholiken, darauf können viele moderne Menschen gut und gerne verzichten. Gleichzeitig glauben aber immer noch viele Menschen trotzdem an Jesus Christus und folgen ihm voller Freude nach. Ein ungelöstes Rätsel und ein Widerspruch? Das Neue Testament, so steht es in Nummer 1716 bis 1720 des Katechismus, beschreibt Glückseligkeit zum Beispiel im Bild der Seligpreisungen Jesu. Selig die Armen, die Trauernden, die Sanftmütigen, die Frieden stiften und die ein reines Herz haben. Wie auch das zur Glückseligkeit führen kann, das erfahren wir heute von Pfarrer Dr. Volker Hildebrandt aus der Pfarrei St. Pantaleon in Köln. Herzlich willkommen.
Guten Tag, liebe Zuhörer. Guten Tag, liebe Frau Bargett. Der von Ihnen anfangs erwähnte Witz von den frommen Betern, die noch im Himmel leidvoll Buße tun und weiterhin schwere Kreuze tragen, ist mir bekannt. Das sind die Katholiken, die wollen es nicht anders, so die Pointe. In diesem Witz wird Katholiken eine Lebenshaltung unterstellt, von der sie in Wirklichkeit weit entfernt sind. Man braucht sich nur eine Landkarte von Deutschland anzuschauen. In den mehrheitlich katholischen Gebieten war das Leben jahrhundertelang von besonders fröhlichen und ausgelassenen Festen geprägt. Bei allen Veränderungen ist das im Kern bis heute so geblieben. Denken Sie nur an die ausgelassenen, fröhlichen und humorvollen Karnevalstage hier im rheinischen Köln. Das hat genuin katholische Wurzeln. Hier in Köln erleben wir aktuell das Bemühen auf weiter Front, den Karneval aus den Zwängen von Kommerzialisierung und immer mehr materiellem und nur noch ichbezogenem Partyvergnügen zu befreien. Das geht von den urkölschen Karnevalszirken aus. Sie sind auf unseren Erzbischof und Kardinal zugegangen und haben ihn dafür gewonnen, die Jeckentage, die es in einer ganz bestimmten Ausprägung eben nur hier im katholischen Köln gibt, mit einem feierlichen Pontifikalamt zu beginnen. Hier wird also ganz bewusst das fröhliche und ausgelassene Karnevalstreiben wieder an seinen Ursprung in den katholischen Glauben zurückgebunden. Das Katholische macht nicht traurig, sondern glücklich. Aus dem gleichen Grund sind all diese kraftvollen Speisen und das herrliche Bier im katholischen Süden Deutschlands weit mehr verbreitet als im protestantischen Norden. Jesus hat es vorgemacht. Sein erstes Wunder wirkt er anlässlich eines besonders fröhlichen Festes, einer Hochzeit. Und er verwandelt 600 Liter gewöhnliches Wasser in einen außergewöhnlich guten Wein. Als vor 1600 Jahren der große Hieronymus nach einer Predigt über das Wunder zu Kana einmal ironisch gefragt wurde, wie denn eine Hochzeitsgesellschaft so viel Wein hat trinken können, hat Hieronymus dem Spötter geantwortet: Guter Freund, du hast recht. Denn von diesem Wein trinken wir noch heute. Die Antwort des Heiligen geht in die Tiefe. Sie erklärt den eigentlichen Sinn der Verwandlung von Wasser und Wein und legt sie im Sinne Jesu aus. Nicht das vermeintliche Glück einer Partyfeier mit viel Alkohol und noch weniger das rauschartige Erleben einer Disco-Nacht, aufgeputscht durch Ecstasy, bringen Glück. Glück ist etwas anderes. Glück hat mit dem Wein zu tun, von dem wir heute noch trinken. So so soll das Phänomen Glück zunächst in 3 Schritten entfaltet und dadurch zugleich problematisiert werden. Die Antwort auf die dann erkennbaren Probleme ist dieser Wein, von dem wir heute noch trinken. Zunächst einmal hat Glück damit zu tun, dass ein bestimmter Wunsch, ein bestimmtes Streben in Erfüllung geht. Das Streben kommt mit der Erfüllung zur Ruhe und es stellt sich eine Erfahrung von Glück ein. Das unterscheidet Glück vom Sinn. Sinn bezeichnet eher die Zusammenhänge. Insofern etwas zusammenpasst, ist es stimmig und von daher sinnvoll. Im Gegensatz dazu drückt das Wort Glück aus, dass ein gewisser, genauer, ein guter Zustand erreicht wurde. Diesem guten Zustand geht ein Streben voraus. Ein Streben zu eben diesem Zustand hin. Ist der gute Zustand erreicht, kommt das Streben zur Ruhe. Diese Ruhe ist beglückend. Es ist die Ruhe zufriedengestellten Strebens. Das Streben hat sein Ziel erreicht. Das wird als Erfüllung erfahren. Ein Gefühl der Sättigung, der Befriedigung, leiblich oder körperlich oder beides zusammen, bestimmt die Dauer, die dieser Zustand dann anhält. Das erleben wir täglich. Nach einer langen Durststrecke etwa schmeckt einfaches, klares Wasser so gut wie noch nie. Wenn der Durst endlich gelöscht ist, stellt sich an seiner Stelle für einen gewissen Augenblick ein Glücksgefühl ein. Neben dem Streben nach Sättigung gibt es etwa ein Streben nach Bewegung. Körperliche Bewegung setzt Endorphin und Serotonin frei. Ärzte nennen sie Glückshormone. Durch sie werden Spannungen abgebaut, die Nervosität verschwindet, das psychologische Gleichgewicht wird wiederhergestellt. Das tut nicht nur dem Körper, sondern auch der Seele gut. Neben den leiblich-körperlichen gibt es also auch die seelischen Glückserfahrungen. Etwa das Glück, geliebt zu werden. Dieses Glück gehört zu dem wohl größten überhaupt. Darauf kommen wir noch zurück. Körperliche wie seelische Glückserfahrungen sind oft sehr eng miteinander und ineinander verwoben. Auch in problematischer Weise. So gibt es körperliche Glücksgefühle, die in einem bestimmten Kontext dem Glück des Menschen schaden. Etwa unmäßiges Essen und Trinken oder eine fehlgeleitete sexuelle Befriedigung. Zweitens. Mit dem, was uns beglückt, ist es in manchem ähnlich wie mit dem, was wir als sinnvoll erfahren. Wie bei dem vielen, was man als sinnvoll erfährt, gibt es auch beim Glück Übergeordnetes und Untergeordnetes. Dadurch stehen die unterschiedlichen Glückserfahrungen in einem größeren, zugleich geordneten Zusammenhang. Aus bestimmten Gründen kann man das Löschen des Durstes hinausschieben, auch die körperliche Bewegung. Das tun wir in einem vertretbaren und vernünftigen Maß sogar beständig. Will ich zum Beispiel endlich das Glück einer zu Ende gebrachten Arbeit, muss ich womöglich auf den geliebten und beglückenden Sport für eine Zeit verzichten. Will ich ein halbes Radlermaß in einer Berghütte genießen, muss ich gegebenenfalls eine Durststrecke in Kauf nehmen. Drittens. Es gibt nicht nur die verschiedenen Triebe und Wünsche, die in Erfüllung gehen wollen, um dann ein Stück Glück beschert zu bekommen. Es gibt darüber hinaus auch ein unmittelbares Glücksstreben. Es gibt ein eigenes Streben nach Glück, das sowohl leibliches wie auch seelisches Wohlsein umfasst.
Sie haben Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol eingeschaltet. Wir sind heute verbunden mit Pfarrer Dr. Hildebrand aus Köln. Er spricht heute mit uns über das Thema, wo finden wir Glück und worin erfüllt sich unsere Sehnsucht? Wir haben in seinem Vortrag gehört, dass körperliche und seelische Glückserfahrung zusammengehört, dass auch der Sinn bei der Frage nach dem Glück eine große Rolle spielt. Der katholische Katechismus Nummer 1718 spricht von einem natürlichen Verlangen nach Glück und zitiert den heiligen Augustinus. Welche Freude und welches Glück wir besonders auch in der christlichen Lebensweise finden, darüber erfahren wir jetzt mehr im zweiten Teil.
Hier nun taucht ein erstes Problem auf, das mit unserem Dasein als leibliche und zugleich seelische Wesen zu tun hat. Wohl keiner wird ernsthaft bestreiten, dass seelisches Glück und Wohlbefinden wichtiger sind als das leibliche. Damit steht das seelische Glück gewissermaßen auch über dem leiblichen Wohlsein. Aber wenn es einem körperlich hundsmiserabel geht, dann wird auch das seelische Glück in Mitleidenschaft gezogen. Mens sana in corpore sano. Einen gesunden Geist gibt es nur in einem gesunden Körper, lautet eine alte Weisheit. Vor diesem Zusammenhang wird deutlich, dass ein Streben, das auf Glück schlechthin ausgerichtet ist und eben nicht partikulär auf das Löschen von Durst oder auf Erfolg oder sonstige partikuläre Glückszustände, dass einem solchen Glücksstreben nur jenseits des Todes Erfüllung beschieden ist. In diesem irdischen Leben geht das Streben nach Glück zwar nicht ganz leer aus, aber es bleibt im Letzten unerfüllt. Es stellt sich dann noch ein zweites Problem. Das Streben nach Glück geht im irdischen Leben nicht ganz leer aus, so haben wir gesagt. Das deckt sich auch mit unserem Empfinden und unserer Erfahrung. Aber worin besteht dieses irdische Glück? Anders gefragt, was genau wird da im irdischen Leben als Glück erstrebt? Beim Durst ist das eindeutig. Bei Drang nach Bewegung mehr oder weniger auch. Aber beim Streben nach Glück in diesem irdischen Leben, wozu genau drängt es einen, was wird denn näherhin erstrebt? Ein Reporter wollte das herausfinden. Er wollte dokumentieren, was Menschen im übergeordneten Sinn unter Glück verstehen. Der Reporter wollte damit klären, was notwendig ist, um hier auf Erden glücklich zu sein. So besuchte er einen erfolgreichen Unternehmer und fragte ihn, ob und warum er glücklich sei. Der stattliche Herr antwortete, ja, ich bin glücklich, weil ich all das hier aufgebaut und erreicht habe. Das war immer mein Traum. Sehen Sie, mein Traum ist Wirklichkeit geworden. Dabei zeigt er mit der Hand auf seine große Fabrik und sein prächtiges Anwesen. Danach besuchte der Reporter ein Ehepaar mittleren Alters, das in einem Vorort lebte, und stellte ihnen dieselbe Frage. Ihre Antwort: Wir sind glücklich, weil wir uns lieben. Zwei jugendliche Söhne und ein Nesthäkchen, eine kleine Tochter haben, die uns viel Freude bereitet. Zuletzt besuchte der Reporter eine arme, alte Frau, die in einem heruntergekommenen Haus lebte und stellte ihr die Frage nach dem Glück. Die Frau lächelte und antwortete: Ich bin glücklich, weil ich vieles habe, für das ich dankbar sein kann. Ich lebe. Ich habe ein Dach über dem Kopf und ich habe das große Glück, 5 Kinder zu haben. Sie zog ein altes, schon etwas vergilbtes Familienfoto hervor, ging dann zum Fenster und zeigte auf einen schmuddeligen Hinterhof mit spielenden Kindern. Dabei lachte sie und sagte: Das sind meine Enkelkinder. Für all das bin ich dankbar und ich kann mich an all dem erfreuen. Diese Geschichte vom Reporter zeigt, dass Glück und Glücklichsein in diesem Leben für jeden offenbar etwas anderes bedeuten. Das Streben nach irdischem Glück ist scheinbar nicht auf einen bestimmten, sondern auf individuell unterschiedliche Zustände von erfüllt und glücklich sein ausgerichtet. Jeder ist seines Glückes Schmied, heißt es als bekannte Volksweisheit. Jeder von uns muss also irgendwie schon selber entscheiden, was für ihn Glück bedeutet. Deshalb gibt es auch nicht den einen Weg, sondern viele Wege zum persönlichen Glück in diesem Leben. Jeder muss seinen Weg herausfinden. Das hat der bekannte Dirigent Karl Böhm einmal so formuliert. Glücklich sein ist ein Maßanzug. Unglückliche Menschen sind jene, die den Maßanzug eines anderen tragen wollen. Nun haben wir also einerseits das Phänomen, dass das irdische Glück des Menschen sehr individuell ist und andererseits, dass das Streben nach Glück im irdischen Leben nie ganz erfüllt wird, im letzten sogar unerfüllt bleibt. Hat das eine vielleicht mit dem anderen zu tun? Ja, das hat es. Und wie? So kommen wir auf die 600 Liter Wasser zurück, die Jesus Christus auf der Hochzeit zu Kana in kostbaren Wein verwandelt hat, von dem wir heute noch trinken. Blaise Pascal hat einmal gesagt, das Glück ist nicht in uns. Wir wissen das aus eigener Erfahrung, denn der Mensch erlebt sich als ein defizitäres Lebewesen. Zugleich steckt in uns ein beeindruckendes Potenzial, weshalb Pascal in einem Atemzug mit dem ersten sagte, das Glück ist auch nicht außerhalb von uns. Das Glück ist also nicht in uns, es ist aber auch nicht außerhalb von uns. Es kommt vielmehr in uns hinein, wenn wir uns entfalten und unserem natürlichen Verlangen nach Glück in rechter Weise folgen. Blaise Pascal weiß auch, von wo das Glück kommt. Das Glück ist nur in Gott, sagt Pascal. Und wenn wir es gefunden haben, dann ist es überall. Diesen Aussagen Pascals über das Glück liegt eine große und reife menschliche Erfahrung zugrunde, die wir theologisch untermauern können. Das Glück ist nicht in uns. Das Glück ist nur in Gott. Die christliche Botschaft ging immer davon aus, dass Gott Liebe ist. Gott ist Liebe, weil er in drei Personen ist. In drei Personen, die sich lieben und lieben lassen. Lieben und sich lieben lassen, das ist nicht nur der Gipfel in der Liebe, das ist auch der Gipfel von Glück. Glück besteht darin, zu lieben und geliebt zu werden. In Gott ist das in unaussprechbarer Fülle. Denn Gott liebt den Sohn von Ewigkeit her mit grenzenloser Liebe und wird von ihm mit ebenso grenzenloser Liebe zurückgeliebt. In ihm findet der Vater all sein Wohlgefallen, das heißt all sein Glück. Und weil Gott glücklich ist, tut er alles, was er tut, mit Freude. Er schafft mit Freude, er erlöst mit Freude, er leidet sogar mit Freude. So also hat Gott alles mit Freude und damit zugleich aus Liebe geschaffen. Wer in rechter Weise betet, der erfährt das und begreift dann auch mit Leib und Seele, dass Gott alles aus Liebe geschaffen hat, damit auch wir lieben und aus der Liebe schöpferisch werden. So ist das Glück zuerst nicht in uns. Es ist zuerst nur in Gott. Wenn dann jedoch, ähnlich wie Gott, auch wir aus der Liebe heraus schöpferisch werden, dann ist das Glück nicht mehr nur außerhalb von uns. Es ist dann auch in uns. So vielfältig wie Gott diese Schöpfung gewollt und ins Werk gesetzt hat, so vielfältig ist auch, was wir an Gutem tun und erreichen und was dann jeden in seiner Weise glücklich macht. Dieses Glück ist über den Tod hinaus von Dauer, wenn wir seinen Ursprung in Gott nicht verleugnen oder zurückweisen. Die ganze Logik der göttlichen Schöpfung und Gnade besteht darin, dass Gott uns als seine geliebten Geschöpfe gewollt hat, damit jeder im Streben gemäß den eigenen Fähigkeiten und Möglichkeiten und mit der Hilfe Gottes sein individuelles Glück finde. Ein Glück, das wie das Wasser von Kana in wunderbaren Wein verwandelt wird, von dem wir heute noch bis in alle Ewigkeit trinken. Das irdische Glück als Ausruhen im Erreichten und Erstrebten, sofern es dem Willen und der Ordnung Gottes entspricht, wird nicht nur temporär geschenkt, sondern von Gott zugleich angenommen und verewigt. Er selber hat erklärt: Was ihr dem geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Das Glück, jemanden geholfen, jemanden geliebt zu haben, bleibt also im Herzen Gottes für uns bewahrt für unser ewiges Leben. Dieses Glück geht mit unserem Tod nicht unter, weil es ja aus dem Irdischen heraus in das Himmlische des Herzens Gottes verwandelt wurde. So überlebt dieses Glück unseren irdischen Leib, mit dem wir jemandem geholfen bzw. geliebt haben. Da ist es folgerichtig, dass uns dieser Leib bei der Auferstehung der Toten verwandelt wiedergeschenkt wird. So gehört auch die Auferstehung der Toten und die endgültige Vereinigung der Seele mit ihrem dann verwandelten Leib zum Besonderen des himmlischen Glücks. Diese Logik Gottes wird wunderbar in der Feier der Eucharistie deutlich und zu einer geheimnisvollen Wirklichkeit. Wir bringen den Wein als Frucht der Erde und als Frucht der menschlichen Arbeit zum Altar. Dann vollzieht sich das Wandlungswunder von Kana in einem neuen und tieferen, in einem endgültigen Sinn. Nun in der Verwandlung des Weines in das erlösende Blut unseres Herrn Jesus Christus. Das wahre Glück ist immer irdisch und himmlisch zugleich. Wir finden es in einem Leben nach Gottes Vorgaben und dann über den Tod hinaus in der Seligkeit im Himmel. Gott verwandelt das wahre und rechte irdische Glück in sein ewiges Glück hinein, von wo es ursprünglich herkommt, und verleiht ihm so Weite und Ewigkeit. Das nennen wir Seligkeit. So zeigen schließlich auch die Seligpreisungen den Weg, der genau zu diesem Glück hinführt, zu dem, was wir am Ende doch alle wünschen.
Wo finden wir Glück? Worin erfüllt sich unsere Sehnsucht? So das Thema unserer heutigen Katechismus-Sendung. Unser Gast ist Pfarrer Dr. Volker Hildebrand aus der Pfarrei St. Pantaleon in Köln. Er hat uns erklärt, was das Streben nach Glück aus christlicher Sicht bedeutet und wie wir dieses Glück auch finden können. Vielen Dank Ihnen, Herr Pfarrer Hildebrand, für den Vortrag.
Sehr gerne geschehen.
In Ihrem Impuls kam nun auch heraus, dass das Streben nach Glück eine schöpferische Kraft beinhaltet, die uns Menschen motiviert, die also auch ein positiver Antrieb in unserem Leben ist. Jetzt gibt es aber viele Menschen, die denken, dass Glück eher eine Belastung darstellt, dass das Streben nach Glück vielleicht sogar eine Sünde ist. Es gab in der Geschichte auch christliche Sekten, die versucht haben, die Frage nach dem Glück vollständig aus dem eigenen Leben zu verbannen, um frei zu werden von allen Begierden. Haben wir als Menschen also überhaupt ein Recht auf das Glücklichsein?
In gewisser Weise schon. Gott ist in sich unendlich glücklich und er hat ja die Schöpfung gemacht, weil er wollte, dass von diesem Glück etwas auch außerhalb seiner ist, dass also auch andere glücklich sein können. Insofern hat er in uns Menschen dieses Streben nach Glück hineingelegt, mit einem gewissen Recht darauf, das er uns gegeben hat. Wir haben ein Recht auf Glück und wir haben eine Pflicht, das Glück anderer zu verteidigen.
In unserer modernen Gesellschaft ist das Streben nach Glück jetzt wieder sehr wichtig geworden. Man möchte das Glück auch körperlich und seelisch manipulieren. Oft wird ja von der Wellness-Gesellschaft gesprochen, die also nur noch nach dem eigenen Lustgewinn strebt. Kann man eigentlich als Mensch etwas dazu beitragen, das Glück zu finden, oder ist das ein reines Geschenk, das man einfach nur annehmen und erwarten darf?
Reines Geschenk ist die Seligkeit im Himmel. Aber sie setzt voraus, dass der Mensch dieses Glück, was Gott einem schenken will, sich zu eigen macht. Ich muss also tatsächlich am eigenen Glück mitbauen. Jeder seines Glückes Schmied, haben wir eben gesagt. Es ist nicht nur Geschenk, es ist, damit es mir zu eigen wird, eben auch meine Sache, wo ich mich engagiere, einsetze, es suche, es Wirklichkeit werden lasse. Von daher gibt es dieses tatsächlich wunderbare Ineinander von dem, was Gott tut und was wir Menschen tun, was mit Blick auf Jesus Christus untrennbar zusammengehört. Gott ist ja Mensch geworden, um unsere menschliche Natur mit seiner göttlichen Natur zu verbinden. Gott ist Mensch geworden, damit das Glück, das reines Geschenk ist, in unserer menschlichen Natur wirklich Platz findet, aufgenommen wird. Und das ist unser Beitrag, da etwas für zu tun, daran mitzuarbeiten, dort mitzuwirken.
Ja, vielen Dank für diese Antwort. Der Begriff Glück wird ja in unserer heutigen Zeit oftmals auch mit Zufall, einem guten Zufall, mit einem glücklichen Schicksal in Verbindung gebracht. Sie haben nun aber betont, dass das damit nicht gemeint ist. Und auch wenn der Karneval zum katholischen Glauben dazugehört, ist Glück auch mehr als Spaß. Denn auch in Nummer 1723 des Katechismus heißt es: Die verheißene Seligkeit lehrt uns, das wahre Glück liegt nicht in Reichtum und Wohlstand, nicht in Ruhm und Macht, auch nicht in einem menschlichen Werk mag dieses auch noch so wertvoll sein und auch in keinem Geschöpf, sondern einzig in Gott, dem Quell alles Guten und aller Liebe. Würden Sie Glück dann in unserem christlichen Sinne vielleicht eher mit Zufriedenheit übersetzen, damit die Menschen verstehen, was gemeint ist?
Das scheint eine sehr gute Übersetzung zu sein. Zufriedenheit im weiten Sinn des Wortes, eben ein Ausruhen, ein immer wieder zur Ruhe kommen. Konkret hat der Sonntag sicher eine ganz wichtige Bedeutung. Der Mensch schafft und am achten Tag ruhte Gott. Dort kommt gewissermaßen alles, was dort an Strebungen war, zur Ruhe. Man darf auch in Freude zurückschauen, dass das, was gewachsen ist, gut gewachsen ist. So heißt es im Schöpfungsbericht. Gott sah alles, was er gemacht hatte, und es war sehr gut.
Dann wünschen wir uns und unseren Hörerinnen und Hörern auch, dass wir zu der Zufriedenheit finden, der Dame, die Sie auch in Ihrer Geschichte erwähnt haben, die einfach das Ich lebe schon als einen Grund für ihr Glück ansehen konnte. Vielen Dank, dass Sie die Sendung heute mit uns verbracht haben, dass Sie Zeit hatten für uns. Wir bitten Sie zum Abschluss noch um Ihren Segen.
Sehr gerne. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.